Ja, ich habe euch ein abenteuerliches Thema mitgebracht. Ihr könnt es hier vorne sehen, vom ehrfürchtigen Staunen zur kraftvollen Gelassenheit. Ich muss deswegen ein bisschen gucken, weil ich das hier ein bisschen vermisse. Und ich möchte euch mit hineinnehmen auf eine Reise. Ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen, was ja in diesen Zeiten tatsächlich schwieriger geworden ist. Eine Reise, die uns ins Heilige Land führt. Eine Reise, die uns ja in die Zeit Jesu hineinführt und die ja auf den ersten Blick mit dem Thema ganz wenig zu tun hat. Und deswegen sage ich das vorher, damit ihr nicht völlig erschrocken seid. Ich muss hier auch weiterschalten, das mache ich. Ich lese uns aus Markus 2, die Verse 23 bis 28. Und es begab sich, dass er, Jesus, am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch, warum haben deine Jünger am Sabbat was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, da er Mangel hatte und ihn hungerte? Ihn und die bei ihm waren, wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit des hohen Priesters Abiatar und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Wenn wir diese Geschichte verstehen wollen vom Ehrenraufen am Sabbat, die ja erstmal auf den ersten Blick so gar nichts mit ehrfürchtigem Staunen zu tun hat und die auch relativ wenig mit kraftvoller Gelassenheit zu tun hat, wenn wir die Geschichte richtig verstehen wollen, dann müssen wir gucken, wo steht sie eigentlich. Dieser Text in Markus 2, der hat ja eine Vorgeschichte und ich möchte diese Vorgeschichte mal kurz mit euch durchgehen. Also quasi im Film, was bisher geschah. Da ist am Anfang, ihr könnt es vielleicht nicht sehen, da ist am Anfang Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, der lebte dort unten auch und der war ja nun irgendwie auch verwandt mit Jesus und war eben der Wegbereiter. Und Johannes der Täufer, der hatte sich auf den Weg gemacht und hatte den Leuten gepredigt und hat gesagt: Liebe Leute, ihr merkt, dass das, was ihr tut, wie ihr euch verhaltet, dass das nicht zum Ziel führt, dass ihr damit nicht so richtig klarkommt. Ihr merkt, dass ihr Schuld auf euch ladet. Deswegen sage ich euch: Kommt her in die Wüste, da wo ich bin, am Jordan, tut Buße und lasst euch hier taufen. Ich nehme euch ins Wasser rein, ihr könnt euch reinigen von dem und ich spreche euch dann Vergebung zu. Das war der Job, den Johannes der Täufer hatte. Seine Botschaft ist also Umkehr und Buße. Und in dieser Zeit kommt Jesus zu ihm und sagt: Johannes, du musst mich taufen. Also er kommt zu ihm hin und Jesus stellt sich damit quasi auf eine Stufe mit all den anderen Menschen und macht deutlich: Ja, er ist so richtig Mensch geworden. Er ist so richtig einer von uns geworden und er nimmt sich nicht raus und ist nicht irgendwas Besseres. Und dann wird er getauft und in der Taufe passiert das, dass eine Stimme aus dem Himmel spricht: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und fortan ist Jesu Botschaft die, dass er eben sich mit auf den Weg macht und sagt: Ich bin eigentlich genau an der Stelle, setze ich an, wo Johannes aufgehört hat. Tut Buße, ja, kehrt um, ja, kehrt um, weil das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dann kommt aber etwas Entscheidendes, was hinzukommt, dass er nämlich nicht sagt, tut Buße und versucht es immer wieder neu, um Vergebung zu bitten und kriegt Vergebung und versucht es wieder und müsst wieder umkehren, sondern er sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Da ist also etwas Neues, was in diese Geschichte hineinkommt, dass Jesus nämlich sagt, da gibt es eine ganz gute Botschaft, da gibt es etwas ganz Tolles, was ich euch verkündigen möchte und was ihr aufgreifen könnt in dem Moment, wo ihr loslasst, was ihr bisher gemacht habt, an dem Moment, wo ihr eigentlich einen anderen Weg gegangen seid. Und diese Botschaft, worin besteht sie? Sie besteht darin, dass er losgeht und sagt, okay Leute, folgt mir nach. Und dann fragt man sich, okay, was ist daran eine gute Botschaft? Die gute Botschaft daran ist die, dass es da Menschen gab, die die ganze Zeit gewartet haben, die sehnsüchtig waren auf das, was passieren kann, damit endlich ihr Glaube ein Ziel findet, damit endlich ihr Leben eine Perspektive gewinnt. Und Jesus sagt, hey Leute, folgt mir nach. Also er ist für die da, die im Aufbruch sind. Und dann heißt es, er ist losgegangen, ist in die Synagogen gegangen und hat dort gelehrt. Was hat man in den Synagogen gemacht? Man hat in den Synagogen das bis dahin bekannte Wort Gottes verlesen. Man hat also darüber gesprochen, was da in der Schrift steht und hat es versucht zu interpretieren. Und Jesus geht dahin, wo die Menschen sind, die genau das wollen, dass sie herausfinden, was hat Gott eigentlich gemeint? Was ist eigentlich die Bedeutung der Gebote, die Mose bekommen hat? Was ist denn das mit den Prophetenworten? Was sagen sie uns denn heute? Und Jesus geht hin und interpretiert und sagt, und diese Zeit ist gerade gekommen. Das Reich Gottes hat hier gerade begonnen. Und dann geht er weiter und geht zu den Kranken hinaus oder die Kranken kommen zu ihm und sagen, was ist mit uns? Und er sagt, gut, dass ihr da seid. Und er heilt die Kranken und macht sie gesund. Und Menschen werden herausgefordert, neue Wege zu gehen. Und dann sind da die Geächteten, die gesellschaftlich ins Abseits geratenen, die, mit denen niemand zu tun haben will, namentlich Zöllner, war so eine Gruppe, die man so mal herausgegriffen hat damals. Und er geht hin und sagt, ich muss bei dir im Hause einkehren. Und das ist alles die Vorgeschichte, die da so entsteht, dass also Jesus deutlich macht, ich möchte euch das Evangelium bringen und ich möchte euch erklären, was ist denn eigentlich diese gute Botschaft? Und da regt sich natürlich Widerstand. Wenn ihr euch vorstellt, ihr seid so Leute, die so richtig ihren Weg gefunden haben. Ja? Also ihr habt genau die richtige Idee, wie ihr euren Rasen kurz haltet, wie ihr euren Garten in Schuss haltet. Und dann kommt jemand und sagt, man kann es auch ganz anders machen. Dann seid ihr ungefähr so offen wie, naja, also wie ein verschlossener Container. Also da hat man keine große Lust drauf. Und so muss man sich das hier auch vorstellen in der Situation. Das sind Menschen, die haben eigentlich so ihr Ding gemacht. Die haben in der Schrift geforscht und haben sich Gedanken gemacht und haben Überlegungen angestellt, wie es denn sein könnte und haben ihr vorläufiges Bild gefunden. Und Jesus kommt da rein und macht plötzlich viele Dinge ganz anders. Er kommt da rein und macht plötzlich alles, stellt alles auf den Kopf. Er geht zu Leuten, zu denen man nicht hingeht. Er gibt sich mit in Situationen hinein, die eigentlich vermeidbar sind. Und das regt natürlich Widerstand. Aber der Widerstand, der führt dazu, dass, oder der Widerstand wird einfach, Jesus geht auf den Widerstand gar nicht weiter ein, sondern er macht die Dinge trotzdem, die er macht. Und die Leute merken, hier passieren Dinge, die sind außergewöhnlich. Da kommen vier Leute und bringen ihren gelähmten Freund und haben irgendwie eine Idee. Ja, Jesus könnte jetzt hier was machen. Und sie decken das Dach ab und Jesus sieht sie und sieht ihren Glauben und sagt, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf und geh. Und dann passiert das, dass er aufsteht und gesund ist und laufen kann und die Pharisäer, die daneben stehen, sind völlig desillusioniert, weil sie sagen, wie kann er Sünden vergeben? Ja, und man merkt, da prallen Welten aufeinander. Und das ist die Vorgeschichte, die hier ganz wichtig ist, wenn wir unseren Text verstehen wollen, dass wir nämlich vor Augen haben, dass da Menschen sind, die sind aufs Äußerste herausgefordert, weil sie denken, war denn früher alles falsch? War früher denn alles falsch? Und in diese Situation hinein kommt jetzt der Text. Kommt der Text, wo von diesem Ehrenraufen die Rede ist. Das ist übrigens mein Fehler gewesen. Man sollte das Ding anschalten, dann geht es besser. Sie gehen also da durch die Felder und dann fragt man sich, was ist denn am Ehrenraufen nun wirklich so schlimm? Aber der Konflikt, der hier deutlich wird, ist ein Konflikt, der damit zu tun hat, dass hier Menschen einfach unterschiedliche Bilder haben von dem, wie das Leben so funktioniert. Sie haben unterschiedliche Ansichten von dem, wie eine Glaubensbeziehung denn eigentlich gestaltet sein kann. Ich habe euch hier mal drei Bilder ausgesucht, die für die Worte stehen, die für mich dahinter liegen. Und ich möchte beginnen mit dem Gehorsam. Diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten, diese Menschen, die wirklich gelehrt sind und die sich sehr lange mit der ganzen Schrift auseinandergesetzt haben, sie hatten eins gelernt. Sie hatten gelernt, dass man vor allem Gott darin dient, dass man gehorsam ist. Dass man sich daran hält, was Gott einem schon gesagt hat. Und das, was Gott einem gesagt hat, waren nun mal für die Menschen der damaligen Zeit die Gebote. Das waren die Regeln, die Mose am Horeb bekommen hatte. Und darum ging alles für sie, dass sie sagten, ihr ganzes Leben drehte sich darum, dass sie versuchten, sich an diese Gebote zu halten. Dass sie die Regeln, die das Wort gegeben hat, dass sie sie observiert haben, also dass sie sie im Blick behielten, die Gesetzesobservanz, sorry, falsches Wort, aber dass sie einfach die Dinge versuchten im Blick zu behalten. Und deswegen war Gehorsam genau die richtige Handlung für sie, zu sagen, sie drücken aus, was sie eigentlich glauben. Und jetzt passiert etwas, was schwierig ist, weil jetzt kommt plötzlich etwas Neues auf. Und wenn etwas Neues aufkommt, heißt es, es gab nicht nur Menschen, die sich an die Gebote gehalten haben. Es gab nicht nur Menschen, die das Heil darin gesucht haben, dass sie auch wirklich die kleinste Lücke dieser Weisungen dann eingehalten haben, sondern es gab Leute, die haben gesagt, ja, der Mose hat das gesagt, stimmt schon. Aber da ist doch noch mehr. Da gibt es doch noch die Worte der Propheten, die verheißen doch etwas anderes, einen neuen Messias, da ist doch etwas mehr. Und da gibt es eine Gruppe von Leuten, die haben so ein ganz anderes Bild, nämlich das sind die, die sagen, wir warten auf den, der uns künftig vorangehen kann. Wir warten auf den, der das Neue bringt. Wir warten auf die Veränderung. Und dann sind da eben diese Jünger, die aufbrechen in dem Moment, wo Jesus erscheint. Da ist Jesus, der zieht durch die Lande und macht dieses und jenes, spricht mit Leuten, ist einfach da. Und Leute sind begeistert und sind inspiriert. Und dann merken diese Menschen, hey, guck mal, das ist doch genau das, was wir immer gesucht haben. Das ist doch genau das, der redet doch über genau die Dinge, die uns auch so wichtig sind. Und deswegen fragen Sie gar nicht danach, ist das alles immer regelkonform, ist das alles so und so, sondern Sie sind begeistert und machen sich auf den Weg. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass man manchmal einfach noch gar nicht bis zum Ende gedacht hat, sondern einfach merkt, hier ist etwas Interessantes, dem ich nachgehen muss. Und hier ist bei Jesus so eine ganze Schar von Menschen entstanden, die nichts anderes tun, als zu sagen, ich höre weiterhin. Ich finde das interessant, ich bin neugierig, ich mache mich auf den Weg und guck mal, ob es das ist. Vielleicht haben sie das schon mit ganz anderen Leuten gemacht. Vielleicht machen sie es zum ersten Mal. Das wissen wir nicht. Aber was sicher ist, ist, dass es eine ganze Menge von Leuten geworden ist. Dass es eine ganze Menge von Leuten geworden ist und dass sie etwas entdeckt haben an diesem Jesus, der ihnen vorangeht, dass er nämlich inspirierend ist. Dass er irgendwie zugewandt ist, dass er etwas vermittelt, etwas erzählt, was mehr Leben für sie hat. Und diese Geschichte erzählt eben auch einen Konflikt. Sie erzählt den Konflikt zwischen denen, die einerseits diesen Gehorsam fordern und im Gehorsam sich ganz ergehen und diesen Menschen, die sagen, Gehorsam allein ist doch auch noch keine Lösung. Gehorsam allein gibt noch keine Antwort auf die Sehnsucht, die in uns drin ist. Gehorsam allein ist noch nicht das, worum es geht, sondern es geht doch auch darum zu sagen, bereit zu sein, die Zeichen der Zeit zu erkennen und auf dem Weg zu bleiben. Und das sind die Menschen, die hier hinter Jesus hergehen und die so gefangen sind, dass sie gar nicht daran gedacht haben, sich ein Butterbrot einzupacken. Und deswegen ziehen sie auch am Sabbat hinter Jesus her, weil sie irgendwie gespannt sind, was passiert als nächstes. Und die raufen jetzt irgendwelche Ehren, zerreiben sie in den Händen, schreibt, ich glaube, das Matthäus-Evangelium, und essen das, was dabei rauskommt. Das kann man jetzt nicht als kulinarischen Hochgenuss beschreiben, sondern das ist eher eine ziemlich staubige, mehlige Sache, würde ich mal sagen. Aber sie rufen sofort die anderen auf den Plan. Sie rufen sofort die auf den Plan, die sagen, hey, Moment, das geht aber überhaupt nicht. Also ihr könnt diesem Jesus hinterhergehen, wie ihr wollt, aber dass ihr euch nicht an die Regeln haltet, das geht nicht. Und sie adressieren es nicht bei den Menschen, sondern sie adressieren es bei Jesus selbst. Und Jesus sagt, Moment. Es geht hier doch um was ganz anderes. Es geht hier doch eigentlich darum, dass ich euch das Evangelium bringe. Ich möchte euch ein neues Bild aufmachen. Ihr seid die, die gehorsam sind, ja. Ihr seid die, die tatsächlich verstanden haben, dass das Gesetz, was Gott dem Mose gegeben hat, dass das hilfreich ist für euer Leben. Das habt ihr verstanden. Und weil ihr das verstanden habt und weil ihr so gesetzestreu seid und weil ihr die seid, die in der Schrift forschen, deswegen erinnere ich euch mal kurz daran und mach klar, habt ihr denn nicht gelesen, dass da David auch schon mal, dass er in den Tempel gegangen ist und die Schaubrote gegessen hat und seinen Leuten davon was abgegeben hat, weil es halt gerade wichtig war? Also das steht ja auch geschrieben. Und deswegen, es ist super, dass ihr gehorsam seid, aber habt doch auch noch mal ein bisschen Luft für die Lücken dazwischen. Und für die, die nur nachfolgen und über alle Grenzen gehen, hat er im Grunde ja auch etwas bereit, indem er sagt, hey, es ist nicht nur richtig, von dem anderen wegzugehen. Es ist nicht nur richtig, den Gehorsam aufzugeben, sondern der Gehorsam hat auch einen Sinn. Aber genauso wichtig ist es und gut ist es, dass ihr mir gefolgt seid, dass ihr hier seid. Aber das Evangelium besteht vor allem in etwas ganz anderem, nämlich darin, dass ihr versteht, dass wenn Gott Mensch wird, wenn Gott auf unsere Erde kommt, wenn er Teil von unserer Gemeinschaft wird, dann hat das etwas viel Wichtigeres, als dass er ein Verhalten fordert. Dann geht es nicht darum zu sagen, nur gehorsam zu sein, und dann geht es auch nicht nur darum nachzufolgen, sondern dann geht es darum zu verstehen, warum macht er das eigentlich. Und das ist das Spannende in dieser Geschichte, dass Jesus deutlich macht an dieser banalen Geschichte des Ehrenraufens, dass es nicht darum geht, das richtige Verhalten eingeübt zu haben, sondern dass es darum geht im Kern, dass wir verstehen, warum Gott in dieser Welt handelt, warum Gott Jesus Mensch werden lässt, worin das Evangelium konkret besteht. Das Evangelium besteht nicht darin, eine neue Verhaltensregel aufzustellen, sondern das Evangelium besteht darin, dass es deutlich macht, Gott will freundschaftlich mit den Menschen verbunden sein. Er möchte bei den Menschen sein. Er ist in die Welt gekommen, damit er da ist. Nicht, weil er etwas fordert, sondern er ist in die Welt gekommen, weil er den Menschen nahe sein möchte, weil er sich darum sorgt, weil er für sie Fürsorge tragen will. Und deswegen gibt es Gesetze. Und deswegen sagt er, das Gesetz, also das ist nicht, oder der Sabbat ist nicht ein Selbstzweck, sondern der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Es geht also nicht darum, das Verhalten irgendwie einzuüben, sondern es geht darum zu sagen, wir verstehen, dass es ein Beziehungsgeschehen ist. Und dieses Beziehungsgeschehen, das ist Freundschaft. Und das wird hier an dieser Geschichte ganz besonders deutlich. Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Das heißt, er kann sich über Regeln hinwegsetzen. Er kann Dinge ganz neu interpretieren, weil es um die Beziehung geht. Und dann habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt gerade in unseren Kontext schaue, wenn ich uns sehe, die wir heute Morgen hier in Mainz versammelt sind und die wir zu Hause sitzen und vielleicht auch über die Grenzen Mainz hinaus uns Gedanken darüber machen, dann ist ja die Frage, was ist eigentlich mein persönliches Bild von meiner Gottesbeziehung? Worin besteht meine Gottesbeziehung eigentlich? Ist es das, dass ich sage, meine Gottesbeziehung, die besteht eigentlich darin, dass ich ganz treu seit ganz vielen Jahren jeden Morgen um 5 aufstehe, die Bibel lese und mir ein paar Notizen mache und mit dieser schönen Botschaft in den Tag gehe? Und es wird Menschen geben, die sagen, ja genau das ist es. Ich bin so groß geworden, in meiner Jugendzeit habe ich ganz viel Zeit darauf verwandt und habe gesagt, ja, ich möchte das. Das ist das, worin mir eine Kraft erwächst. Das war mein Gottesbild. Und dann gibt es einen anderen Moment, wo man sagt, eigentlich ist meine Gottesbeziehung, kommt am besten darin zum Ausdruck, wenn wir da stehen in der Anbetung Gottes, die Hände hochreißen können oder sie auch in der Tasche lassen, egal, aber wenn wir uns wirklich hineingeben können in das Lob Gottes. Das ist eigentlich das, was meine Gottesbeziehung ausmacht. Da merke ich emotional, da läuft es mir eiskalt, läuft es mir positiv schaudernd den Rücken runter. Da spüre ich die Gegenwart Gottes. Das ist die Emotion, die ich brauche. Und dann gibt es ganz andere, und das kenne ich auch. Also ich mag das auch. Ich finde es total schön, wenn man in der Musik tatsächlich aufgehen kann und dann sagen kann, ja, ich bin nicht mehr bei mir, sondern ich bin hier bei Gott und ich weiß, er ist gegenwärtig und er ist jetzt da. Und ich kann ihm zusagen, was ich erlebe. Und dann gibt es aber auch ganz andere, die sagen, okay, ich hatte letztens jemanden zu Gast, der ist bei uns vorbeigepilgert. Der hat gesagt, ich suche nicht die Veranstaltung, ich suche gerade auch nicht die Schrift, die mir irgendwas sagt, sondern ich mache mich einfach auf den Weg und guck mal, was mir passiert. Und er ist auf dem Jakobsweg irgendwie Richtung Mosel gepilgert irgendwie und kam bei uns vorbei und hat eine Nacht übernachtet. Und das ist auch so etwas, wo man sagen kann, auch das ist eine Art von Beziehungsausdruck. Gott, ich habe die Erwartung an dich, dass du mich ansprichst, wenn ich mich auf den Weg mache. Das ist ein bisschen ähnlich wie die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, die irgendwie das Bewusstsein hatten, ich weiß gerade nicht, was nicht stimmt, aber ich weiß, wenn ich hier bleibe, werde ich es nicht erfahren. Ich mache mich auf den Weg und lerne, dass Gott sich um mich kümmert. Und das sind 3 Gottesbilder, die wir haben könnten. Ich bleibe nochmal hier. Und spannend ist dabei, ich weiß nicht, wo ihr euch verorten könnt, ich weiß nicht, wo wir das hinbekommen, aber die Herausforderung ist ja zu sehen, das ist völlig legitim, dass wir so ein Bild im Kopf haben. Das ist völlig legitim, dass wir diese Vorstellung von einer Gottesbeziehung haben in der oder jenen Art und Weise. Aber die Herausforderung ist, einzugestehen, zu sagen, das ist nicht die einzige Art und Weise. Es geht nicht darum zu sagen, ich muss die Bibel lesen, damit Gott mir begegnet. Es ist nicht die Lichtshow oder die Musik oder der Beat oder das Liedgut, was ich haben muss, damit Gott mir begegnet. Und ich muss auch nicht die Einsamkeit eines Pilgerweges haben, weil Gott mir sonst nicht begegnen kann. Sondern das ist wie in dieser Geschichte vom Ehrenraufen, dass Jesus sagt, hey Leute, das ist super. Das ist echt total wertvoll. Gut, dass es das gibt, aber es gibt noch was ganz anderes. Und das, worum es geht, ist, dass alles, was ihr tut, dass es euch in die Beziehung zu mir bringt. Dass ihr in eine Beziehung kommt, weil nur aus der Beziehung heraus kann etwas anders werden. Und diese Beziehung ist eben die Freundschaft. Das ist eben das, dass man sagt, okay, was macht eine freundschaftliche Beziehung eigentlich im Kern aus? Die freundschaftliche Beziehung macht im Kern aus, dass ich selber abschalte. Also wenn ich einem Freund begegne, dann bin ich mal nicht nur für mich da, sondern ich höre hin. Ich bin da, ich lasse mich inspirieren von dem, was der andere sagt. Und egal, was mein Gottesbild ist, ich bin herausgefordert zu sagen, ich denke nochmal neu, was das Ziel der Reise eigentlich ist. Nicht mein Bild ist das, was mich zum Heil bringt, sondern die Beziehung, zu der mich dieses Bild oder dieses Verhalten führt. Und wenn wir das dann nochmal zusammenfassen, dann merken wir, Das ist etwas, was wir heute mitnehmen dürfen. Das ist etwas, was heute wichtig wird. Wir haben ein Bild von unserem Gottes, von unserer Gottesbeziehung. Ja, das ist so. Und jeder von euch, alle, haben eine Idee davon, wie Gott ist und wie ihr Gott begegnet seid in der Vergangenheit. Und wie das funktionieren kann, was ihr tun könnt oder was ihr in der Vergangenheit getan habt, um Gott zu begegnen. Aber die gute Nachricht ist, es gibt ganz viele andere Menschen, die ganz andere Bilder haben. Und das macht Gemeinschaft aus, weil wir dann plötzlich merken im Austausch, es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge. Es gibt ganz viel Verschiedenes und das ist auch gut so. Alle Bilder haben ihren Grund, alle Bilder haben ihre Bedeutung und ihre Berechtigung, aber sie genehmigen uns nicht, dass wir losgehen und sagen, wir legen andere darauf fest, dass sie genauso ticken müssen wie wir. Dass wir Menschen in die Begegnung mit Christus bringen, hat nichts damit zu tun, dass wir sagen, ihr müsst es genauso machen wie ich. Niemand muss genauso Bibel lesen, wie ich das vor 20 Jahren gemacht habe. Das ist gut, das hilft, aber wenn ihr das anders macht, ist das auch gut. Und wenn ihr Gott ganz woanders zuerst begegnet, dann ist es auch in Ordnung. Das heißt, ich lege niemanden darauf fest, wie das passieren muss. Aber das Gute ist auch, wenn ich diesen Weg habe, dann wird mir in meinem Weg, in meinem Bild, was ich habe, wird mir ja deutlich, und da ist mir Christus begegnet. Christus geht auf mich ein, so wie er auf die Pharisäer genauso eingeht und sie nicht damit malträtiert und sagt, Mensch, liebe Pharisäer, ihr regt euch hier über das Ehrenraufen auf, weil das am Sabbat nicht erlaubt ist. Aber das müsst ihr halt alles nicht so eng sehen. Sondern er sagt, habt ihr nicht gelesen in der Schrift? Das heißt, er geht auf ihr Bild ein und geht auf ihre Ebene und sagt, schaut mal, ihr habt das gelesen, dass ihr das so machen sollt. Richtig. Und wenn ihr weiterlest, dann stellt ihr fest, da gibt es aber auch Ausnahmen. Und diese Ausnahmen, die lebt mal ein bisschen mehr aus. Die habt mal vor Augen, denkt mal an den David, wie er die Schaubrute gegessen hat. Und dann werdet ihr ein bisschen entspannter, was das Ehrenraufen von denen da angeht. Ihr müsst euch also nicht über irgendwas aufregen, was eigentlich ein sekundäres Thema ist. Das ist das, was deutlich wird. Also Jesus geht auf das Bild ein, aber er erweitert es auch. Er macht deutlich, hey Leute, es geht doch darum, wohin führt es uns? Es geht darum, dass wir in die Beziehung kommen und dass wir Freundschaft mit ihm haben. Und das bringt mich an die Frage, und das ist die Frage, die ich euch heute mitgeben möchte, wenn ihr über eure Gottesbeziehung nachdenkt, dass ihr mal einschätzt und sagt, blockiert mich mein Bild von Gottesbeziehung eigentlich mehr, als es mir hilft? Bringt es mich eigentlich dahin, dass ich immer wieder neu erleben kann, ja, da ist Gott präsent, da sind wir im Austausch, da leben wir eine freundschaftliche Beziehung? Oder bringt mich mein Gottesbild dahin, dass ich sage, ich liege im Clinch mit anderen, weil sie mein Bild nicht teilen? Und da lade ich euch ein, wenn ihr an so einem Punkt ankommt und merkt, ich habe immer so vertrackte Diskussionen mit den anderen, wenn wir über das und das reden, dass ihr euch einladen lasst und sagt, dann guckt nochmal neu drauf und lasst euch einladen von den anderen, ihr Bild anzunehmen und mehr von Christus zu entdecken. Komm und sieh, denn Gott sieht dich und deine Sehnsucht und lädt dich ein. Das ist die Botschaft, die an der Stelle wichtig ist. Und das ist das, was Jesus hier auch macht mit den Pharisäern und macht deutlich und sagt, hey, der Sabbat, der ist so wichtig, der ist so klasse, das ist so eine gute Idee, weil er dazu führen soll, dass ihr Christus begegnet. Ich bin hier am Sabbat. Wir unterhalten uns gerade hier mitten im Feld nach dem Ehrenraufen oder nicht, egal. Der Sabbat ist da und ich will mit euch Gemeinschaft haben, mit euch und den anderen und überhaupt. Und deswegen lade ich euch ein, von euren Bildern wegzukommen und in diese Beziehung einzutauchen und zu merken, meine Gottesbeziehung kann ganz anders werden. Und von dem, was mal am Anfang stand, vielleicht das ehrfürchtige Staunen, kann eine kraftvolle Gelassenheit werden, dass wir merken, Christus ist da, um mit uns in Beziehung zu sein. Amen.